anders als andere KIs, die im Umlauf sind, sind unsere eigenen Agents immer so gebaut, dass sie den Schülerinnen und Schülern nie die Antwort geben, sondern ihn auf dem Weg zur Antwort begleiten. Also ein Kollege sagt immer, dass die KI, die wir heute verwenden, der Neandertaler von morgen ist, was so ein bisschen die Geschwindigkeit ausdrückt, mit der wir im Grunde genommen uns auch auf neue Situationen und neue Lernfelder auch einlassen müssen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Zeugnis Zukunft. Tja, das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung lässt uns einfach nicht mehr los. Auch deshalb greifen wir es hier im Podcast immer wieder gerne auf. Denn rund 4 Jahre nach dem großen Durchbruch von ChatGPT sorgt KI immer noch für Verunsicherung bei vielen Lehrkräften. Trotzdem hat sich bereits viel verändert, in Schule, in Unterricht, aber auch auf der Ebene der Bildungsinfrastruktur. Ein Blick in den aktuellen OECD Digital Education Outlook 2026 zeigt, KI kann Lernprozesse enorm unterstützen, aber sie garantiert noch lange keinen Lernerfolg. Entscheidend bleibt, dass Schülerinnen und Schüler grundlegende Kompetenzen aufbauen und dass Lehrkräfte KI gezielt und auch reflektiert einsetzen. Gleichzeitig sehen wir, dass viele Schulen sich auf den Weg gemacht haben und diesen Wandel auch aktiv gestalten. 191 Schulen haben sich 2025 für den ersten bundesweiten KI-Schulpreis beworben. 7 wurden auch ausgezeichnet. Eine dieser Schulen ist heute bei uns hier zu Gast. Das Karl-Fulroth-Gymnasium aus Wuppertal wurde für sein herausragendes KI-Gesamtkonzept prämiert. Dazu zählen eigene KI-Lerncoaches, individualisierte Lernwege, innovative Leseförderung und ein klarer Fokus auf Ethik, Datenschutz und Medienkompetenz. Ich freue mich auf das Gespräch mit Reinhold Mertens, er ist der Schulleiter. Reinhold, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Vielleicht zum Einstieg, wenn du auf deine Schule schaust, wann hast du zuletzt dir gedacht, hier verändert KI gerade wirklich unseren Unterricht?
Gerade noch heute Morgen, als ich in die Schule kam und die Schülerinnen und Schüler gesehen habe, wie sie unser neues Kartenspiel mit allen Lehrern, wir haben so ein KI-gestütztes Kartenspiel mit allen Lehrern gemacht und die Karten getauscht, dann habe ich gesagt, das hätte ich so mir gestern, vorgestern nicht vorstellen können.
Deine Schule ist ja mit dem KI-Schulpreis ausgezeichnet worden, der im vorigen Jahr das erste Mal ausgelobt worden ist. Wie habt ihr es geschafft, dass KI bei euch nicht als technisches Experiment wahrgenommen wird, sondern als echter pädagogischer Mehrwert?
Wir haben uns schon relativ früh auf den Weg gemacht und uns mit KI beschäftigt. Genauer gesagt waren es 2, 3 Kollegen bei uns, die im November 2022, als der Release von ChatGPT kam, unmittelbar auch im Unterricht damit beschäftigt haben, auch mit Schülerinnen und Schülern darüber diskutiert haben und die Entwicklung in den folgenden Jahren so mit angestoßen haben. Und was wir eben festgestellt haben, dass die Schülerinnen und Schüler KI in den letzten Jahren immer häufiger selber genutzt haben. Und wir uns überlegt haben, dass wir ganz gerne damit produktiv umgehen wollen mit dieser neuen Technik. Und das war zum damaligen Zeitpunkt oder zum ersten Zeitpunkt ja gar nicht so absehbar und möglich.
Jetzt hast du gesagt, das haben 2, 3 Kollegen recht früh angefangen, schon im November 2022, sich damit zu beschäftigen. Du hast gesagt, neue Technologie. Was würdest du sagen, was war bei euch der wichtigste Hebel? War es tatsächlich die Technik, war es Fortbildung oder war es Haltung und Mindset?
In der Tat war es so, dass ich jetzt sagen, Haltung und Mindset war für uns so der Game Changer in den letzten, eigentlich schon im letzten Jahrzehnt, wo wir immer auch neue Themen, Veränderungsthemen in Schule auch bearbeitet haben und geschaut haben, ja, wie wir im Grunde genommen das lernförderlich für unsere Schüler entwickeln können. Technik war bei uns eigentlich schon seit der Corona-Zeit weniger das Problem. Das sah ich jetzt auch mit den Einschränkungen, dass natürlich auch mal für einen Monat das Internet sehr schlecht funktionierte oder auch für 2 Monate. Aber Technik war bei uns so dann weniger das ausschlaggebende Problem. Warum wir das am Ende allerdings in diesem Bereich geschafft haben, deswegen hast du eigentlich 3 ganz, ganz wichtige Dinge angesprochen, Max, ist, dass wir ab 20 eigentlich im Bereich der Digitalisierung extremen Aufwand betrieben haben im Kontext der Personalentwicklung.
Jetzt hast du gesagt, Haltung und Mindset war euer Gamechanger. Viele Kolleginnen reagieren auf neue Technologien zunächst mal skeptisch und das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist in Unternehmen nicht anders, wenn neue Technologien ums Eck kommen und man sich damit auseinandersetzen muss. Wie ist es euch gelungen, dass ihr Neugier statt Abwehr erzeugen könnt?
Also ohne Widerstand ja keine wirkliche Veränderung im System. Und letztlich ist es vor allem ohne Druck entstanden. Das heißt, auf der Basis der Freiwilligkeit. Wir haben immer bei, das kann man sich sehr gut vorstellen, bei 150 Kolleginnen und Kollegen hier eine Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, die vorangehen und die im Grunde genommen andere Kolleginnen und Kollegen unterstützen und mit denen man eine Entwicklung bestreiten kann, die dann hinterher auch in die Fläche geht. Und ich glaube, das ist bei uns immer ein ganz gesetztes Prinzip, wenn wir Veränderungen einführen, dass man zunächst einmal tatsächlich auf die baut, die Interesse an diese Veränderungen haben, die sich auch auf diesem Gebiet gut auskennen und die dann das Kollegium schrittweise mitnehmen.
Gab es so einen Moment bei euch im Kollegium, wo du sagen würdest, da hat sich die Stimmung gedreht und da ist ein Momentum entstanden, wo alle gesagt haben, diesen Weg wollen wir jetzt gehen?
Es ist schwierig jetzt so in der Entwicklung diesen einen Moment nochmal auszumachen, aber es ist tatsächlich so, dass wir ganz, ganz häufig auch oder an zwei, drei Stellen auch schlechte Wege beschritten haben und als wir die dann umgekehrt haben und die Kritik der Kolleginnen und Kollegen aufgenommen haben, an diesen Weg praktisch oder diesen Schritt wieder rückgängig zu machen und vielleicht in eine andere Richtung zu laufen, da ist bei dem Kollegium auch entstanden, dass es nicht nur eine Richtung gibt, sondern dass es im Grunde genommen auch vielleicht mehrere Wege gibt und man auch, sag ich mal, Fehlwege wieder zurückgehen kann. Es gibt, glaube ich, nicht diesen einen ganz, ganz großen Moment, aber vielleicht kann man sagen, vor anderthalb Jahren, als wir uns erstmalig mit KI-Agenten beschäftigt haben, uns überlegt haben, wie können wir dieses Thema noch voranbringen, haben dazu zwei pädagogische Tage auch durchgeführt. Da ist so ein Moment entstanden, wo die Kollegen gesagt haben, ja, wir kommen an dieser Entwicklung mit KI nicht mehr vorbei. Und jetzt lasst uns das doch so gestalten, dass wir proaktiv in diesen Prozess eintreten und nicht immer nur reagieren müssen.
Jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich ihr seid da oder dort auch mal schlechte Wege gegangen oder falsch abgebogen. Wir reden ja immer nur, wenn wir mit Schulen sprechen, die Preise gewinnen, über die Dinge, die gut laufen und wie sie gut laufen. Aber ich glaube, man kann ja aus Fehlern, wenn man sie als Lernanlässe versteht, auch viel lernen. Was waren denn so ein, zwei schlechte Wege, wo ihr mal was ausprobiert habt und gesagt habt, der Weg führt nicht zum Ziel und da müssen wir eine Richtungsänderung einleiten?
Wir hatten zum Beispiel auch an einem pädagogischen Tag eine Expertise von außen eingeholt, tatsächlich eine sehr, sehr gute Expertise, die allerdings im Kollegium einfach mehr Widerstand hat entstehen lassen, weil dieses Szenario, was in 3, 4, 5 Jahren alles sein könnte und wie sich die Welt verändert in 3, 4, 5 Jahren, das war an diesem Punkt der Entwicklung für uns einfach viel zu viel und das hat zu einer hohen Abwehrhaltung geführt und hat uns dann in diesem pädagogischen Tag nochmal dazu geführt, dass wir erst nochmal geschaut haben, wenn wir eine KI-Entwicklung oder eine Digitalisierung an der Schule vornehmen, wo finden wir die Ankerpunkte zu unserem ja auch neu konzipierten Schulprogramm? Und das war eigentlich so der Punkt, wo wir zunächst mal gar keine Anknüpfung gefunden haben und das erstmal wieder in den Vordergrund gestellt haben. Eine andere Sache war zum Beispiel, wir haben das Fach digitale Mündigkeit eingeführt und das hatten wir zunächst einmal als AG geplant und auch diesen Weg als AG, der fruchtete bei uns überhaupt nicht und war auch so eine Randerscheinung, die gar nicht ins Kollegium wirkte, nicht in die Schulgemeinschaft und erst als wir dann gesagt haben, okay, als AG funktioniert es nicht, im Kontext unseres Förderkonzepts funktioniert es auch nicht, dann versuchen wir den Weg nochmal zu gehen, das als Unterrichtsfach zu etablieren und das hat dann gefruchtet tatsächlich.
Jetzt hast du von diesem pädagogischen Tag erzählt, wo ihr einen externen Input habt, euch geholt und der ein Szenario gezeigt hat, das eher zur Abwehrhaltung geführt hat. Ich kenne es aus einem unternehmerischen Zusammenhang recht gut. Wenn man da Leute einlädt, die dann ein sehr utopisches Zukunftsbild zeichnen, dann überfordert das manchmal. Ist es vielleicht auch wichtig, sich zu überlegen, welche Schritte sind verdaubar und welche Schritte macht man auch wenn es viele kleine Schritte sind, auch wenn es eine Technologie ist, die sich unglaublich schnell und dynamisch weiterentwickelt. Wenn man gleich zu viel will, kann das auch dazu führen, dass man eigentlich gar nicht vorankommt?
Ja, Das ist mit Sicherheit so, wenn man die Zielsetzung falsch formuliert und nicht anpasst an die Gegebenheiten vor Ort, dann wird eine Zielsetzung nicht zu etwas, was man anstrebt und dem man gerne nachgeht, sondern zu etwas, was wie eine Bürde ist, wie ein Rucksack, den man mit sich schleppt und einem eigentlich beim Vorwärtskommen total hemmt. Also Ziele sollten schon so richtig gesetzt werden, was aber auch für uns jetzt so immer wichtig war, dass man sehr nahe Ziele formuliert. Also keine Ziele, Entwicklungsziele für die nächsten 3 oder 5 Jahre, sondern versucht, okay, was sind jetzt unsere nächsten Schritte? Und diese 1, 2, 3 Schritte eben mit Zielen dekoriert, die man dann auch erreichen kann.
Jetzt haben wir ein bisschen über einen Schulentwicklungsprozess gesprochen und über das Kollegium. Wenn wir jetzt einen Blick in Richtung Schülerinnen und Schüler werfen, was würdest du sagen, können eure Schülerinnen und Schüler heute mit KI bereits besser als ohne?
Ich glaube, dass beispielsweise im Kontext der eigenen Programmierung von KI-Agent, dass wir da, glaube ich, ein Stück weit weiter sind als noch vor 2 Jahren. Wir haben es auch geschafft, dass eben nicht nur wenige Schüler von KI profitieren können, sondern tatsächlich das bei uns in die Fläche gegangen ist. Das war auch ein Anliegen der Schülerinnen und Schüler bei uns, dass sie mit der Technik in Berührung kommen, sich mit dieser Technik auskennen. Ich glaube, was sie auch viel besser können, ist zu erkennen, was kann KI und wo sind Grenzen von KI. Und das haben wir mit verschiedenen Tools geschafft, mit, sag ich mal, dem KI-Führerschein, mit dem iPad-Führerschein auf 2 unterschiedlichen Ebenen und 2 unterschiedlichen Jahrgangsstufen, aber vor allem eben mit der Peer Education Schüler für Schüler. Das sind also die Schüler, die das Unterrichtsfach Digitale Mündigkeit in Klasse 9 und 10 belegen, die tatsächlich die Schüler und Schüler Klasse 5 bis 8 eben in diesem Bereich schulen.
Jetzt sagt die OECD in ihrem Digital Education Report 2026 ganz klar, dass der erfolgreicher Einsatz von KI nicht automatisch bedeutet, dass auch Lernen stattfindet. Es gibt ja immer wieder die Sorge, dass Lernprozesse verkürzt werden. Wir hatten Florian Nuxoll auch zu Gast im Podcast Zeugnis Zukunft und der hat da von Skillskipping gesprochen. Also Schüler nutzen die KI, um Aufgaben zu lösen, ohne den eigentlichen Lernprozess durchlaufen zu haben. Wie halten die Lehrkräfte das an deiner Schule, nämlich die Balance zwischen KI-Unterstützung und echten Lernen? Wenn man nämlich gerade auf Schlüsselfächer wie Mathematik oder auch Fremdsprachen schaut, dann stellt sich die Frage, wo hilft KI wirklich und wo darf sie so die Grundlagenarbeit nicht ersetzen? Also wie stellt sie sicher, dass Lernen stattfindet und KI nicht genutzt wird, um einfach nur schneller und einfacher ans Ziel zu kommen?
In der Tat ist das so eins der größten Risiken natürlich, die mit KI verbunden werden. Wir haben dazu für alle Unterrichtsfächer für unsere Schule zur Prüfung von KI-Tools das sogenannte Prisma-Modell entwickelt. Das Prisma-Modell, das abwägt, wo sind Potenziale, wo sind Risiken, wie lässt sich das Tool, was wir einsetzen wollen, denn wir sprechen hier tatsächlich von Werkzeugen, bei uns integrieren, welche Skills benötigen wir im Kollegium, um dann auch das Tool einzusetzen, welchen Mehrwert hat es, so ganz zentral eben bei der Prüfung der Tools und ganz wichtig für einen iterativen Prozess ist eben, dass man am Ende auch nochmal in die Analyse geht und schaut, was hat das Werkzeug gegenüber dem herkömmlichen Art und Weise, das zu unterrichten, besser gemacht und schlechter gemacht. Wir versuchen das auch mit Klassen vergleichen, indem wir in der einen Klasse beispielsweise mit dem Werkzeug arbeiten, in der anderen dann nicht und das dann den Output dann auch zu vergleichen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Prozess, dass wir all das, was wir machen, eben vorab prüfen.
Das Prisma-Modell, das zeigt ja, dass ihr einen sehr strukturierten und reflektierten Zugang zum Thema KI habt und nicht einfach mal was ausprobiert und euch dann gar nicht überlegt, ist es wirksam, ist es nicht wirksam, weil am Ende des Tages muss es ja im Lernprozess irgendwie eine Wirksamkeit entfalten. Welche Tools setzt ihr eigentlich ein in der Praxis?
Beispielsweise mit Sidekick bauen wir so Agent. Das ist insofern ganz interessant und für uns auch ganz entscheidend, als dass anders als andere KIs, die, sagen wir mal, herkömmlich man kennt und die im Umlauf sind, sind unsere eigenen Agents immer so gebaut, dass sie den Schüler und Schülern nie die Antwort geben, sondern ihn auf dem Weg zur Antwort begleiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das Schöne an diesen Agents, die wir dort auch haben, ist, dass sie untereinander vernetzt sind. Das heißt also, der Schüler wird auf Anfrage eben für das, was er gern tun möchte, zu dem richtigen Agent geleitet. Also Sidekick ist beispielsweise ein Tool, was wir gerne nutzen. Dann natürlich Fellowfish, mit dem wir im Grunde genommen so Feedbacks bereitstellen für die Schülerinnen und Schüler. Das wird auch schon recht häufig bei uns so eingesetzt. Dann auch natürlich, jetzt beschäftigen wir uns mit dem landesweiten Vorhaben Telly. Da haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, eine neue Arbeitsgruppe, die sich eben auch mit den Möglichkeiten des Agent-Bauen im Kontext vom Land bereitgestellten Telly beschäftigt. Phobis ist bei uns natürlich ein Tool und ClassTime ist ein weiteres Tool, mit dem wir Teil auswerten. Also KI wertet in Teilen Klausuren und Leistungen von Schülern aus. Also das sind so die wichtigsten, die wir jetzt gerade verwenden, wichtigen Werkzeuge.
Und du hast vorhin ein paar Mal gesagt, wir haben diese Agents, die unsere Schülerinnen und Schüler nicht das Ergebnis vorhersagen, sondern einfach am Weg dahin begleiten. Wer hat euch diese Agents gebaut? Macht ihr das selber?
In der Tat machen wir das selber. Wir haben jetzt 4 Fortbildungen in diesem Jahr, große Fortbildungstage und auch sogenannte Mikrofortbildung im Kollegium, in dem das gezeigt wird. Und dann beginnen die Kolleginnen und Kollegen selbst ihre Agents zu bauen. Wir haben mittlerweile 40 Agents.
Wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Klassenzimmer in deiner Schule werfen, was macht aus deiner Sicht guten KI-gestützten Unterricht aus? Gibt es da sowas wie didaktische Grundregeln, die sich in eurer Praxis bewährt haben?
Also für uns ist so die wichtigste Regelung, dass man das Denken im Grunde genommen während des Arbeitens mit den KI-Agenten eben das Denken nicht auslagert. Dass man natürlich hinterfragt die Antworten, die einem KI gibt und kritisch beäugt. Wenn wir mit den KI-Agenten arbeiten, dass wir eben da keine privaten Daten zur Verfügung stellen, dass wir da die Schülerinnen und Schüler in vielen, vielen Stunden auch immer wieder darauf hinweisen, das bitte auch zu unterlassen und auch im Sinne der Fairness untereinander der Schülerinnen und Schüler so ein bisschen den ethischen Blick darauf zu werfen, dass wir tatsächlich KI-Leistungen nicht als die eigenen ausgeben. KI soll ein Lernpartner sein, aber kein Ersatz fürs eigene Denken.
Du erzählst ja jetzt gerade sehr eindrücklich, wie sich bei euch die Unterrichtskultur auch verändert hat. Hat das auch Auswirkungen gehabt auf die Prüfungskultur? Also wie funktionieren Prüfungen bei euch?
Also wir haben natürlich da Vorgaben durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Es ist so, dass wir in allen Fächern mindestens eine Arbeit im Schuljahr durch ein alternatives Prüfungsformat ersetzen. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Prüfungen. Wir haben im Kontext von Deeper Learning, mit der sich eben auch eine Arbeitsgruppe seit mehreren Jahren schon beschäftigt, da versucht eben KI zu integrieren und eben so Deeper Learning-Prozesse zu verknüpfen mit KI. Das ist ein Klassenarbeitsersatz. Natürlich die klassischen mündlichen Prüfungen. Dann sind wir aber auch Jugendpräsentiertschule oder auch Jugenddebattiertschule. Und diese Formate, in denen sich Schüler in besonderem Maße engagieren, auch nehmen wir als alternative Prüfungsformate. In Klasse 7 beispielsweise haben wir die Präsentationsprüfung für alle Schüler flächendeckend eingeführt, nach den Vorgaben von Jugend präsentiert. Und da ersetzt das auch eine Klassenarbeit.
Jetzt besteht eine Schulgemeinschaft ja nicht nur aus den Lehrkräften und aus den Schülerinnen, sondern tatsächlich auch aus den Eltern. Gibt es da Widerstände oder Befürchtungen, wenn das jetzt eine Schule ist, die sich sehr stark auf den Weg macht, KI als Chance zu begreifen und KI dort, wo es Sinn macht, einzusetzen? Gibt es da Eltern, die irgendwie das Gefühl hatten, das ist zu viel, das ist zu unsicher? Macht mein Kind tatsächlich Lernfortschritte? Ist das lernwirksam, was wir da machen? Also habt ihr da viele Diskussionen mit den Eltern? Wie bindet ihr die ein? Wie habt ihr die da abgeholt und mitgenommen auf dem Weg?
Also tatsächlich haben wir ganz, ganz wenige Rückmeldungen von Eltern, die dort Befürchtungen haben, dass wir, sag ich mal, auf diesem Weg falsche Schritte beschreiten. Es ist so, dass wir seit mittlerweile 7, 8 Jahren sogenannte Self-Gruppen haben, etwas sperriger Begriff, der ausdrückt, das sind sogenannte Schüler Eltern, Lehrer, Fortschrittsgruppen. Und die tagen regelmäßig gemeinsam, rekrutieren sich aus Eltern der Schulkonferenz, der Schulpflegschaft, aber auch themenzentriert. Wenn Eltern dort sagen, sie haben eine gewisse Expertise, sprechen wir sie dir auch an oder können sich bei uns melden. Und das sind so gemeinsame Abende. Nächste Woche findet einer statt, eben genau zu dem Thema KI auch in unserer Schule, an dem wir verschiedene Themen aufarbeiten in unterschiedlichen Gruppen, die dann ausarbeiten an dem Abend, vorstellen und dann auch in die schulischen Gremien zurückspiegeln. Wir haben also, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Vertrauen der Eltern grundsätzlich in unsere Arbeit, auch weil wir durchaus ein Kollegium, und das gilt auch für meine Person, dieser Entwicklung auch kritisch entgegenstehen und klar die Risiken sehen und auch benennen. Also die frühe Einbindung, die häufige Einbindung von Eltern oder auch das sich einlassen, wenn es eben E-Mails gibt mit Kritik von Eltern, dass man da ins Gespräch geht, die Eltern auch einlädt. Das ist so unsere Lösung, wie wir, ja, sag ich mal, mit berechtigter Kritik umgehen.
Jetzt ist eine der großen Chancen von KI im Bildungsbereich die Personalisierung und Individualisierung, die dadurch möglich wird. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Antwort auf die zunehmende Heterogenität in den Klassenzimmern. Wenn aber KI Lernprozesse individualisiert, was bedeutet das dann für die Art, wie Unterricht geplant und auch durchgeführt wird? Und am Ende des Tages, was bedeutet es für die Rolle der Lehrkraft?
Also die Rolle der Lehrkraft hat sich ja jetzt in den letzten Jahren ohnehin schon sehr, sehr stark verändert. Die wird sich durch KI natürlich noch viel, viel weiter, viel, viel stärker noch verändern. Dahingehend, dass der Lehrer sehr stark in den moderativen Prozess auch eintritt. Tatsächlich derjenige, der in den letzten Jahren immer die Antworten wusste, die Antworten gegeben haben, vielleicht jetzt nicht mehr ist, sondern tatsächlich, dass das vielleicht mehr von der KI übernommen wird, aber dann eben tatsächlich der Lehrer viel, viel stärker in den Mittelpunkt steht, wenn es darum geht, eben diese Ergebnisse, dieses Wissen auch zu diskutieren, also die moderativen Fähigkeit, die Diskussionsfähigkeit, die Fähigkeit, Gespräche zu leiten, die Fähigkeit des kritischen Fragens. Nicht, dass diese Fähigkeiten bei den Lehrern bisher nicht gefragt werden, aber sie treten viel, viel stärker in den Mittelpunkt. Mit Sicherheit, und das sehen wir auch auf uns zukommen, wir haben das immer so genannt, der Matthäus-Effekt, den jetzt unsere eigenen Beobachtungen auch nahelegen, dass leistungsstärke Schülerinnen oder Lernende KI gewinnbringender einsetzen, als Sparingspartner sehen, während eben leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler zunehmend vielleicht die Denkleistung auslagern. Und das wird mit Sicherheit eine Riesenaufgabe jetzt für uns auch in den nächsten Monaten sein.
Jetzt hast du von neuen Fähigkeiten gesprochen, auch von Skills, die diese veränderte Lehrkräfterolle mit sich bringt. Welche neuen Kompetenzen mussten oder müssen immer noch deine Kolleginnen und Kollegen Schritt für Schritt entwickeln, um euer Schulkonzept und euer KI-Konzept erfolgreich auf die Straße zu bringen?
Aus meiner Sicht wird ein ganz wesentlicher Punkt sein, dass wir im Kontext der KI-Bildung an unserer Schule schauen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr stark darin geschult wird, was sind so Deepfakes beispielsweise, welche Gefahren gibt es im Kontext von Cybermobbing.
Aber es ist im Großen und Ganzen ja ähnlich wie bei den Schülerinnen. Es geht am Ende des Tages um Medienkompetenz, es geht darum, Technologie, Algorithmen zu verstehen, Chancen zu sehen, Risiken zu sehen, benennen zu können. Und ich glaube, diese dynamische Entwicklung von KI zwingt uns ja alle ein Stück weit, uns fast täglich weiterzuentwickeln, weil wenn wir mal was gelernt haben, dann ist die Technologie schon wieder vorangeschritten und wir müssen uns den nächsten Skill und die nächste Fähigkeit beibringen. Also dieses Lifelong Learning wird noch viel wichtiger, als es früher schon war.
Also ein Kollege sagt immer, dass die KI, die wir heute verwenden, der Neandertaler von morgen ist, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, über was so ein bisschen die Geschwindigkeit ausdrückt, mit der wir im Grunde genommen uns auch auf neue Situationen und neue Lernfelder auch einlassen müssen.
Das heißt, neue Lernfelder einlassen bedeutet auf der anderen Seite auch natürlich schon auch diese Neugier ständig irgendwie am Köcheln zu halten.
Das ist eine ganz, ganz starke Eigenschaft, die unser Kollegium auch besitzt, dass sie Neugierde besitzen auf alles, was eben auch neu ist und Veränderung bedeuten könnte. Das eben lernförderlich für die Schüler zu machen, das ist schon auch so gegeben. Und das ist, so wie ich das so höre und auch aus den Hospitationen bei uns an der Schule feststelle, Das ist tatsächlich in ganz, ganz vielen Kollegen so.
Jetzt habe ich aufmerksam und interessiert gesehen, dass ihr Ethik und Datenschutz ganz fest in einem Schulkonzept verankert habt. Wo hat denn KI bei euch an der Schule nichts zu suchen?
Also derzeit sind wir extrem vorsichtig im Bereich der Verwaltung. Das heißt also, alles, was mit Schülerdaten zu tun hat, da sind wir extrem vorsichtig. Da hat es im Moment noch nichts zu suchen. Wir suchen gerade nach einer Möglichkeit, wie wir schülerbezogene Daten, Evaluationen, die wir erheben, mithilfe von KI auswerten können. Das würde aber bedeuten, dass wir zunächst einmal die personalisierten Daten anonymisieren müssen. Und den Schritt der Anonymisierung, wenn das dann mit dem dann die KI arbeitet, dann wieder rückgängig machen und dann wieder zu personalisieren. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Also Schülerdaten ist für uns ein sehr, sehr sensibler Bereich. Wir kennen uns ja auch nicht perfekt aus in diesem Bereich und müssen uns immer beraten lassen. Und deswegen ist da ein bisschen mehr Vorsicht an der Stelle geboten.
Wenn man jetzt einen Blick in die Zukunft wirft, dann wird dieser Blick in die Zukunft ja immer mehr zur Glaskugel lesen, weil ja vieles gar nicht absehbar ist und die nächsten 3-5 Jahre vorauszusagen wird immer schwieriger. Und trotzdem, wie glaubst du, wird euer Schulalltag mit KI in 5 Jahren aussehen? Was wird sich da verändert haben?
Ja, maßgeblich glaube ich, dass wir vielleicht sogar gar nicht mal zu jeder Unterrichtsstunde hier in die Schule kommen. Das gilt sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler, dass es Formate gibt, Lernformate entwickelt werden, die tatsächlich die Möglichkeit auch eröffnen, dass Schülerinnen und Schüler bestimmte Dinge ausgelagert werden. Das heißt nicht von zu Hause unbedingt, sondern an anderen Lernorten. Wir haben also hier in Wuppertal sehr, sehr gute, zahlreiche andere Lernorte, wo eben Unterricht stattfinden könnte, ausgelagerter Unterricht. Und das zum Beispiel auch mit Unterstützung von KI, da wäre also eine Vision. Die Etablierung von Schule in Stadtteilen als Stadtteilzentren, die gerade mal nicht von 8 bis 14 Uhr oder sagen wir mal für die Oberstufe noch bis 16.30 Uhr geöffnet haben, sondern bis in den Abendstunden hinein, wäre vielleicht auch eine denkbare Vision. Und wenn ich jetzt über die 5 Jahre hinausgehe, kann ich mir eben auch tatsächlich es so vorstellen, dass auch der Schulbetrieb als solches nicht für die Sekundarstufe 1 an einer Halbtagsschule von 8 bis 14 Uhr dauert, sondern tatsächlich auch anders gestaltet werden kann. Bezogen auf die Personalentwicklung auf unsere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, dass eben genau diese Personalentwicklung, Fortbildung einen viel, viel größeren Rahmen einnehmen wird, schon in den nächsten Jahren. Und der Fokus darauf zu legen, ist auch richtig an der Stelle und dass dort viel mehr Ressourcen gegeben werden müssen, damit eben die Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit besitzen, auf der Höhe des Geschehens in den unterschiedlichen Entwicklungen zu bleiben. Denn die Entwicklungen, wir haben KI, aber wir haben natürlich auch noch ganz, ganz viele andere unterschiedliche Aufgaben. Und ich glaube, dass insgesamt durch eine Fokussierung auch des sonstigen Unterrichts auf bestimmte Kernbereiche, auf Kernkompetenzen, auf Basiskompetenzen, wir auch tatsächlich durch KI einen echten Gewinn bei den Schülerinnen und Schülern spüren werden. Kompetenzgewinn.
Reinhold, wir haben hier bei Zeugnis Zukunft eine schöne Tradition. Wir stellen jedem Podcast-Gast entweder zu Beginn oder am Ende einer Folge 3 persönliche Fragen. Ich habe diese Fragen natürlich auch für dich vorbereitet, bin schon gespannt auf deine Antworten. Welches KI-Tool hat dich zuletzt richtig überrascht?
Ich glaube, das war bei uns der Advocatus Diaboli, ein Agent, der gebaut wurde von einem Kollegen, der immer die entgegengesetzte Meinung der Schülerinnen und Schüler annimmt. Und in dieser Auseinandersetzung sind die Schüler mit einer Begeisterung eingestiegen in einer Hospitationsstunde, die ich gesehen habe. Die hat mich wirklich fasziniert und das hat mich auch selber animiert, nochmal an den Rechner zu gehen und zu diesem Thema eine Pro- und Kontra-Diskussion mit dem Advocatus Diaboli zu führen.
Wir haben vorhin schon mal kurz über Fehlerkultur gesprochen. Wenn du jetzt auf Schulen blickst, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind bei dem Thema, was sollte man unbedingt vermeiden?
Ich glaube, mit Zwang zu arbeiten und von vornherein vorzugeben, dass es in allen Bereichen in die Fläche gehen muss, sondern tatsächlich Schritt für Schritt zu gehen, Fehler zuzulassen und tatsächlich auch, sag ich mal, den Kollegen wertschätzen, der eben nicht so viel oder vielleicht sogar gar nicht mit KI arbeitet. Denn auch bei uns wechseln sich ganz, ganz viel analoge Phasen gerade in den Klassen 8. Wir arbeiten erst ab Klasse 8 mit KI-Agents oder überhaupt mit KI, wechseln sich analoge Phasen mit digitalen Phasen ab und diese analogen Phasen, die Kulturtechnik des Schreibens, die hat auch weiterhin einen großen Wert und das auch wertzuschätzen. Guter Unterricht geht auch ohne KI.
Wenn wir uns jetzt 5 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzen, also noch vor dem großen Durchbruch von ChatGPT, was würdest du deinem Kollegium vor 5 Jahren rückblickend raten?
Dass sie sich mit den Tools auseinandersetzen, die wir bei uns in diesem digitalen Medienkonzept schon tatsächlich so festgelegt haben für einzelne Fächer. Wir haben unterschiedliche Apps festgelegt, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich auf den Weg zu machen in den unterschiedlichen Bereichen der 4K-Kompetenzen und den sich dort, ja, sag ich mal, anbietenden Apps sehr vertraut zu machen und ja, agil zu bleiben, sich fortzubilden und bei der Schulleitung natürlich nachzufragen, wie die eigene persönliche Entwicklung im Bereich Schule weitergehen kann.
Reinhold, ich nehme aus unserem Gespräch vor allem eins mit. KI ist natürlich kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug und entscheidend ist, wie wir es pädagogisch auch richtig und wertvoll einsetzen. Das Beispiel deiner Schule zeigt sehr eindrücklich, wenn Schulen KI nicht nur ausprobieren, sondern auch strategisch und wertebasiert integrieren, dann kann daraus echte Schulentwicklung entstehen und das sollte ja am Ende das Ziel sein. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und das offene Gespräch.
Ja, ich danke dir auch für die interessanten Fragen, die mich auch nochmal sehr stark zum Nachdenken anregen. Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Und danke an alle, die heute zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast und bleibt mit uns weiterhin im Gespräch über die Zukunft von Bildung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.